bitte nur zu.
Genau, ist jetzt die Schlange.
Die Schlange Vehanachash. Ja, das ist ein. Also die Schlange ist natürlich ein sehr vieldeutiges Symbol überhaupt. Wir haben ja die Schlange zum Beispiel, also die Ouroboros-Schlange, das ist diese Schlange, die sich in den Schwanz beißt, die haben wir ja zum Beispiel als Symbol beim vierten Mysteriendrama. Also da ist das Zeichen dafür, ist diese Ouroboros-Schlange und drinnen steht, ich erkenne sich. Auch im Kreis geschrieben. Also die
Ich erkenne sich,
wobei es so geschrieben ist, dass das Ich, weil das ist im Kreis eben geschrieben, das mündet dort dann mit dem S endet und das Ich ist sozusagen das von Anfang sich. Also ich erkenne sich. Also es geht um die Selbsterkenntnis in dem Fall, es ist einmal so ein Bild für das Geistige, das sich selber immer wieder erschafft und immer wieder selber verschlingt. Also ein ähnliches Bild dazu ist der Vogel Phönix, der aus seiner Asche immer wieder ersteht, also immer wieder sein Feuer auflöst, die Asche sinkt herunter und aus der entsteht er immer wieder. Das sind also grundsätzlich einmal Bilder fürs Geistige. Also, dass sich selbst erschafft und sich selbst verschlingt ununterbrochen. Und das ist ein ununterbrochener Prozess, das heißt, sich dadurch immer wieder erneuert, immer wieder neu erschafft. Dieses sich erneuern ist bei der Schlange auch drinnen mit dem sich immer wieder häuten. Auch da ist das Bild ein bisschen drinnen. Also immer wieder die alte Hülle sozusagen abstreifen und darunter wächst schon was Neues. Also das heißt, grundsätzlich einmal ist es ein Bild fürs Geistige. Also es ist nicht grundsätzlich was Schlechtes, weil die Schlange immer als, oder gerne auch als was Schlechtes gesehen wird.
Also mit Reptil hat das nichts zu tun.
Bitte?
Mit Reptil hat es jetzt nicht.
Mit Reptil hat es nicht wirklich was zu tun. Vor allem ist beim Reptil, also was ja dort ist, das sind wechselwarme Tiere, also die haben noch nicht diese Eigenwärme. Das wäre gerade nicht das Charakteristische hier, wenn man es als Symbol fürs Ich oder fürs Geistige nimmt, weil das ist gerade die Quelle des Feuers, könnte man sagen, des geistigen Feuers. Es ist aber dann vielfach also die Schlange auch geworden ein Bild für die Widersacherkräfte. Also insbesondere jetzt hier im der biblischen Erzählung als Bild für den Luzifer oder für die luziferischen Kräfte. Jetzt ist jetzt die Frage, wie bringt man die beiden Bilder zusammen? Ja, man kann sogar sagen, denkt an das Bild vom Caduceus. Also an den Merkurstab. Der klassische Merkurstab. Na, den kann man nicht schieben. Ich mache da ein bisschen Platz. 200 Jahre. Den Stab hat. So beim klassischen Merkurstab, dann ist sogar oben die Schale, eine Schale oben noch. Wenn wir gleich schauen, warum. Weil da ist eine.
Und du hast das zuerst auf Latein gesagt oder Griechisch?
Caduceus.
Caduceus-Stab.
Mit C geschrieben. Griechisch, ja, Griechisch. Und dann ist die zweite, ist eigentlich eine dunkle. Da ist also der Schlangenkopf.
Das ist eine Dreiteiligkeit.
Ja, genau.
Denken, fühlen wollen.
Die Weiße ist mein Ziel zu.
Gerutscht.
Da ist die Schale, also wo sie ihr Gift sozusagen oder ihren Heilstoff hinein. Weil das ist ja auch ein Bild für die Pharmazie oder so im Prinzip. Und da gibt es immer
eine dunkle und eine lichte Schlange. Und der Stab ist das Gleichgewicht. Also man könnte da sagen, dass das, was mit dem Alemannischen zu tun hat, Aleman, und der Lichte hat was mit Luzifer zu tun. Und um die Mitte, es geht also darum, die Mitte zwischen beiden zu halten, also zwischen diesen beiden Widersachen.
Das könnte man mit dem Ich.
Das könnte man mit dem Ich, genau. Also das heißt, es sind nämlich beides notwendige Kräfte, aber wir müssen sie im Gleichgewicht halten. Dann ist es sozusagen gesund, dann wird es Medizin. Wenn nur der eine wirksam ist, dann ist es Gift. Und wenn nur der andere wirksam ist, ist es auch Gift. Also sie müssen im richtigen Gleichgewicht sein.
Und das ist ein sehr, sehr gutes Meditationsbild, also der Caduceus-Stab zum Beispiel. Also ist zugleich, weil er sehr gut dient, sich also dieser beiden Widersacherkräfte bewusst zu werden und zu spüren, also dass man die Mitte halten muss eben einfach. Das, ich meine, so ein Meditationsbild ist ja nur so ein Fixpunkt, von dem man jetzt ausgeht und dass man es in der Meditation dann natürlich ausbauen kann. Also bezogen auf spezielle Situationen, dann wird es immer wieder andere Perspektive eröffnen. Mit dem Geistigen ist jetzt noch etwas verbunden und das führt uns in das Problem, nämlich des Guten und Bösen hinein auch. Das Geistige ist einmal ununterbrochen schaffend tätig. Zunächst einmal sich selbst schaffend. Also Geist besteht überhaupt darin, sich selbst zu erschaffen. Das ist nicht von was anderem erschaffen, sondern aus sich selbst heraus. Da kann man nicht fragen, wer hat das gemacht, sondern es schafft sich selbst. Und aus dem Überfluss aber dieses Schaffens entsteht dann der Rest der Welt, also das heißt das Seelische, dann die Lebenskräfte und in letzter Konsequenz geht es hinunter bis in die materielle Welt, also durch die ganzen Elemente durch und so weiter, also Feuerelement, Luftelement, Wasserelement, festes Erdelement, das letzte Konsequenz, das ist in gewisser Weise ein Endpunkt. Also da steht es an, aber jetzt ist die Frage, warum? Man kann fragen, warum passiert dieser Überfluss oder was bewirkt er, sagen wir mal so. Er bewirkt, und darüber haben wir schon ein bisschen mal gesprochen, an dem, was aus dem Geist heraus geschaffen wird, wird sich der Geist seiner selbst bewusst. Also er wird sich bewusst, indem er sozusagen seine Taten betrachtet. Und das ist eben in erster Konsequenz ist es die Seelenwelt, die erschaffen wird und das sozusagen dann sieht, natürlich nicht mit äußeren Augen, aber geistig erlebt das von ihm geschaffene Seelische und sich in dem sozusagen spiegelt, sein Ebenbild sozusagen sieht drinnen, weil das habe ich getan sozusagen als Geist. Und das Bild wird aber immer deutlicher und immer schärfer, je dichter, je unter Anführungszeichen materieller das wird, was geschaffen wird. Also das heißt, an der Lebenswelt ist die Spiegelung schon wesentlich stärker als allein an der Seelenwelt. Die ist noch eine sehr, sehr verschwommene Spiegelung sozusagen. Aber auch ein sehr reiches Bild. Aber das kann man sich in etwa vorstellen, das ist das Bewusstsein der Elohim, der schaffenden Götter, im Sechstagewerk, weil da haben wir davon gesprochen, da geht es eigentlich um die Schaffung der Seelenwelt, noch nicht um die Schaffung der äußeren Welt, sondern es wird eine Seelenwelt gebaut, die eigentlich eben die Seelenwelt der Elohim ist, der sieben Elohim. Und in dieser Welt spiegeln sie sich. Dadurch werden sie sich ihrer selbst bewusst, durch diese Tätigkeit. Und die Verdichtung geht aber dann weiter, eben namentlich auch durch die anderen hilfreichen Geister, die mitwirken, und dann wird die Spiegelung stärker. Also das heißt, Jahwe, Elohim zum Beispiel, spiegelt sich jetzt schon an der ganzen ätherischen Welt zunächst einmal. Also nicht mehr nur an der Seelenwelt. Der Herr hat ja schon ein ganz anderes Bewusstsein als die Elohim. Weil so ist es eben auch nicht so ohne weiteres, wie kommt eben der Geist dazu, Selbstbewusstsein zu entwickeln. Er muss es eigentlich entwickeln, aber er muss dazu die Schöpfung hervorbringen, er muss eine Schöpfung hervorbringen im Grunde. Das ist der eigentliche Grund oder die Ursache, warum eine Schöpfung entsteht. Das ist also nichts anderes als eine Begleiterscheinung oder man kann auch sagen eine Notwendigkeit, um das Bewusstsein zu entwickeln.
Und das steckt ja auch in dem Ich erkennet sich jetzt ja drinnen.
Genau. In dem steckt es drinnen. Also es erschafft sich, schaut sich an dem an, aber vernichtet es auch gleich wieder. Also das heißt, verwandelt es und schafft schon wieder was Neues.
Weil das ist die Frage, was wichtiger ist, ja, das sich erschaffen oder das sich erkennen.
Beides miteinander verbunden. Und es würde zum Beispiel nicht genügen, nur einmal jetzt etwas geschaffen zu haben und zu sagen, so, jetzt ist fertig, jetzt habe ich eh meinen Spiegel. Der Punkt ist, dass sich der Geist ununterbrochen weiterentwickelt und er dazu immer wieder einen neuen Spiegel braucht, um sich adäquat spiegeln zu können. Das heißt, wenn er sich nur an dem alten spiegeln würde, würde das Bild mit der Zeit immer weniger ähnlich dem werden, was sich spiegelt. Dort wird die Kluft zu groß.
Zwischen dem, was ist, was jetzt aktuell ist, und dem, was aus der Vergangenheit bleibt.
Also in Wahrheit spiegelt sich der Geist wirklich nur in dem Moment, wo es aus dem Schaffen heraus stirbt, fast möchte ich sagen, das Geschaffene. Also in dem Moment, wo es sozusagen aus dem Geist herauskommt, in dem Moment spiegelt er sich. Und da hat er eigentlich das unmittelbare Selbstbewusstsein. Je länger das schon besteht und nur mehr Schlacke von früher ist, umso weniger brauchbar ist es als Spiegel auch. Darum geht die Entwicklung auch immer so, dass irgendwann früher oder später alles Geschaffene wieder aufgelöst wird. Das sind halt im großen kosmischen Maßstab sind das große, große Perioden, die für uns als lange, lange Zeiträume erscheinen. Bei unserem eigenen Selbstbewusstsein ist es viel kürzer natürlich alles. Aber
dann stellt sich mir noch die Frage, ja, warum es nichts Festeres als das Physische gibt oder nichts Konkreteres.
Naja, es gibt, es, also es, wenn wir uns das aufschreiben, es gibt schon natürlich was gewissermaßen noch um das Physische hinuntergeht, nur es hat dann nicht mehr diesen für uns gewohnten stofflichen Charakter. Also wenn ich jetzt vom Wärmeelement, Wärme, Luft, Wasser, Erde, also das ist das Feste. So, wenn es jetzt darunter geht, dann kommen wir eigentlich in Bereiche wie Elektrizität, Magnetismus, ja, genau. Magnetismus. Und dann gibt es etwas, was Steiner die dritte Kraft nennt. Das ist ein bisschen so eine ungeklärte Frage, was das jetzt konkret ist. Ob das mit den Kernkräften zusammenhängt, ob es mit der Schwerkraft zusammenhängt. Wie weit man das also auf eine heute bekannte physikalische Kraft einfach beziehen kann. Vor allem, weil es teilweise positiv, teilweise negativ auch gewertet wird. Es kommt nur dazu.
Also nachdem wir jetzt bei den Ägyptischen, also die Wiederkehr der Ägypterzeit haben, für unsere Zeit müsste es mit der Schwerkraft zusammen.
Ja.
Weil dort, da war ja das Thema es, Schwerkraft.
Es ist eine richtige, ich meine, vor allem hängt es damit zusammen, dass von den heutigen Naturkräften, die Physiker kennen, also weil was gibt es, also Elektrizität, Magnetismus kennt man auch, das ist sowieso heute aber vereinigt im Grunde zum Elektromagnetismus, weil überall, wo Elektrizität ist, tritt auch Magnetismus auf und umgekehrt. Also das ist eines ohne dem anderen nicht zu haben. Und dann gibt es die Kernkräfte, da gibt es also die schwache Kernkraft und die starke Kernkraft. Die starke Kernkraft ist zum Beispiel die Atomkerne zusammenhält. Das ist also die manipuliert wird sozusagen in der Kerntechnologie. Also da wird etwas von dieser starken Kernkraft, die wirkt nur auf einen sehr kurzen Bereich, aber mit einer immensen Energie dafür. Während im Gegensatz die Schwerkraft äußerst langreichweitig ist, aber vergleichsweise schwach. Also die Schwerkraft, wie auch für uns, kommt es uns natürlich da stark vor, aber im Vergleich zu den Kernkräften ist das eine ganz schwache Kraft. Aber die Schwerkraft bestimmt die Gestaltung im Großen, die Kernkräfte im Kleinen. Und der Punkt ist, vermutlich kehren die aber alle zusammen in Wahrheit. Und namentlich eben auch die Schwerkraft und diese Kernkräfte. Nur in der Physik sind wir heute noch nicht so weit, die zusammendenken zu können. Also das, auf der Suche ist man ja schon seit fast Jahrzehnten nach der berühmten Weltformel, wo also auch die Gravitation und die Kernkräfte miteinander vereinigt werden. Das ist aber bis jetzt noch nicht gelungen, aber sie gehören mit Sicherheit zusammen. Und das eine bestimmt also die Welt im Kleinsten und die Gravitation im Größten, das sind die Hilfskräfte dazu.
Also ja, jetzt 1 und
2? Das wär also die Elektrizität, also das erste Magnetismus und als drittes das dritte Kraft. Da gab es keinen passenden Namen noch dafür. Und es dürfte aber eben irgendwie ambivalent sein, dass es eben nicht nur Schwerkraft ist, weil sonst hätte es der Steiner sicher so genannt, weil zu der Zeit die Schwerkraft war auf jeden Fall bekannt, die Kernkräfte damals noch nicht. Aber naja, die Kernkräfte nicht wirklich, nein. Also man wusste schon, dass es radioaktive Erscheinungen und sowas gibt, wo man dann später drauf gekommen ist, dass das was mit den Kernkräften zu tun hat. Aber das ist zu Steiners Zeiten noch physikalisch nicht.
Röntgen war später.
Bitte?
Röntgen.
Nein, Röntgen war nicht später. Naja, die Röntgenstrahlen sind Gammastrahlen. Das ist Elektromagnetismus. Mhm. Das hat mit den Kernkräften noch nichts zu tun.
Aber wer hat dann radioaktiv? Haben sie auch?
Ja, die Marie Curie und diese Sachen, das war auch alles zu der Zeit, nur man wusste nicht, wo das herkommt.
Wirklich. Aber es war radioaktiv.
Es war radioaktiv, ja. Ja. Also das Polonium und so weiter, ja.
Man hat schon geschert dran.
Man hat schon geschert dran, ja. Aber als Kraft sozusagen, als eigene, mit eigener Gesetzmäßigkeit, wurde sie erst wesentlich später identifiziert.
Licht. Also ich
nenne
jetzt einen Laser
oder so. Licht. Ja, Laser, Licht. Richtig. Wobei jetzt interessant ist, also wenn man da nach oben geht, über den Wärme kämen wir jetzt in den Lichtäther. Das wäre eigentlich der Lichtäther drüber. Und dann der sogenannte Klangäther. Jetzt wird es glaube ich ein bisschen schwer lesbar. Klangäther und dann der Lebensäther, dann schreibe ich es.
Beim Äther fehlt dann noch ein R, beim
Klangäther. Klangäther, genau. Sehr gut. Und es hat was damit zu tun, die Elektrizität zum Beispiel entsteht, wenn der Lichtäther, wie der Steiner sagt, ins Untersinnliche hinuntergedrückt wird. Dadurch entsteht die Elektrizität. Beim Klangäther ist
entsteht aus dem Magnetismus und aus dem Lebensäther dann diese dritte Kraft. Und das ist aber die einzige Stufe, die eine materielle Erscheinung im uns gewohnten Sinne gibt. Weil Elektrizität, der, als Kraft ist es uns irgendwo fassbar, aber es ist nichts Gegenständliches mehr. Also im Gegenteil, also da kommt immer mehr, man könnte sagen, so ein Scheinleben oder sowas zustande. Aber da ist es wirklich völlig tot. Da bleibt es stehen.
Ich meine, die Holographie schafft ja auch so einen Schein.
Ja.
Da ist Elektrizität und Magnetismus.
Ja, wir arbeiten heute hauptsächlich in der Technik mit den Kräften. Wir begonnen uns mit der Mechanik, das ist da im Wesentlichen. Und angetrieben aber sowieso durch die Kräfte Wasser, Luft von mir aus, Windkraft oder Wärmekraft. Ja. Aber die Umsetzung dann mechanisch.
Und
dann geht es aber jetzt weiter. Da, also heute stehen wir da drinnen. Irgendwo diese Kräfte zu nutzen. Wahrscheinlich ohne ganz reif dafür zu sein. Weil dass sie nach unten gedrückt sind, ist wieder sehr stark hängt mit den Widersachern zusammen. Also die drücken das hinunter. Also sozusagen normalerweise wäre da Ende. Wenn nur die regelrechten geistigen Wesenheiten wären, wäre das der Endpunkt. Also im Kern ist das Erdelement das sich also dann der Veränderung durch den Geist am stärksten widersetzt. Also im Extremfall geht es so weit, dass es eigentlich als nächster Schritt nur mehr, wie man schon öfters besprochen, zerbrechen kann, zerbröseln, zerstäuben kann durch die Tätigkeit des Geistes. Also wenn das Erdelement, wir haben das mit diesen Kristallformen besprochen, wenn der Kristall absolut ideal gebaut wäre, das heißt das Kristallgitter absolut perfekt wäre, dann könnte dieser Kristall dem kleinsten Lufthauch nicht mehr ausweichen innerlich, also er wäre so starr, dass er dem Druck nicht mehr weichen könnte und dann bleibt nur, dass er als Ganzes zerfällt. Das heißt, dann würde er im Endeffekt zerstäuben. Das heißt, das ist der Punkt, wo der Ahriman dann ins Spiel kommt. Der würde es eigentlich bis zur Perfektion bringen.
Aber wenn wir diese Elektrizität und Magnetismus und dritte Kraft nicht hätten, wie weit kann sich dann das Ich auf der Erde selbst erkennen? Also nur angenommen, diese Entwicklung, die wir jetzt haben, würde es nicht geben. Wie weit würde sich das Ich erkennen?
Naja, wenn es
diese die These auch, dass man das
braucht,
dass man weiter
und weiter rückführt. Ja, ich meine, der Punkt ist schon der, dass das alles da darunter nicht gäbe, würde das Erdelement zwar eben diese feste Form entwickeln, aber es wäre schon mal nicht so sinnlich fassbar wie das, was wir jetzt haben. Das hat Steiner ja oft hingewiesen, das Physische, das reine Physische wäre übersinnlich. Das heißt, es wären reine Formkräfte, erstarrte Form sozusagen, starre Form, reine Formkraft. Und das spielt bei der Auferstehungsgeschichte dann eine wesentliche Rolle, mit dem Auferstehungsleib und so weiter. Dass es diesen stofflichen Charakter bekommt, also das heißt, es sinnlich sichtbar wird, hängt damit zusammen, dass die Kräfte im Hintergrund wirken. Man könnte sagen, die trüben das Ganze so, sonst wäre das eine übersinnliche Form. Und die würde, was würde die sein? Die würde in jedem Moment sein, ein Abbild, das Ich. Der Schaffenskraft des Ich. Das heißt, eine Momentaufnahme der Schaffenskraft des Ich. Und in dem Moment würde sich das Ich daran spiegeln und hätte daran sein vollkommenes Selbstbewusstsein. Und im nächsten Moment würde es die Form wieder auflösen und neu schaffen, weil der Geist wieder tätig ist. Wieder es aber bis zur Verfestigung bringen, sich an der spiegeln und damit das ganz klare Bild seiner selbst in diesem Moment
aber haben. Aber keine Veränderung. Oder?
Oh ja,
Oh ja, nein, in dem einen Moment nicht, aber im nächsten Moment ist die Form schon wieder aufgelöst und wird neu geschaffen.
Ja schon, aber was hat sie in der Zwischenzeit getan? Also mein Gedanke ist, ob nicht diese Elektrizität und der Magnetismus und die dritte Kraft eben herunterziehen, daran zerren und es sozusagen verändern.
Sie verändern es, ja, die verändern es. Die verändern es, das ist richtig. Also da, die zerren alle da und die zerstören diese reine Form auch in gewisser Weise. Ich meine, die sind dafür wesentlich verantwortlich, dass die physische Welt, so wie wir sie jetzt kennen, also die physisch-materielle Welt, um ganz genau zu sprechen, dass die niemals perfekt sein kann, weil die Kräfte zerstören eigentlich die Form. Die Form, die kommt von ganz oben. Also die kommt aus dem Geistigen heraus und das unten ist, man könnte sagen, die Momentaufnahme der schöpferischen Tätigkeit. Und das heißt, es würde ein Bild des Geistes eine Momentaufnahme geben. Also das ist so wie eine Fotografie des Geistes zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Und immer schön eigentlich.
Ja, die wäre vollkommen. Das wäre ein vollkommenes Bild des Das,
und für sich auch immer angenehm, ich sage es jetzt einmal so.
Ja. Es würde dem Ich also ein Bild davon geben, was ich als Ich schöpferisch leisten kann, sozusagen. Weil das wäre alles drinnen in dem Bild.
In der Erde.
Im Erdelement. Das heißt, im festen Element. Für uns konkret heißt es am allernächsten Mal in unserer Körperlichkeit. Das heißt, unsere Körperlichkeit wäre in jedem Moment ein Abbild unserer geistigen Kraft, unserer geistigen Schaffungskraft, im Idealfall.
Durch unser Ego können wir jetzt darüber hinausgehen und das mit Elektrizität, Magnetismus und der dritten Kraft manipulieren.
Genau. Beziehungsweise
habe ich ständig eine Erinnerung.
Dadurch kommt immer was rein, was das Bild also durcheinander bringt,
auf jeden Fall. Ich dadurch selbst nicht, indem ich diese Kräfte verwende.
Ja, da wirken wir mit, aber es wirken natürlich genauso die Widersacher.
Ja, in uns.
In uns, ja, genau. Genau.
Also wir gehen über das Ziel hinaus.
Da schießt man über das Ziel hinaus in gewisser Weise, ja. Genau. Die stören das und nur sind es aber zugleich dann die Kräfte, die uns auch die Freiheit geben. Weil es entsteht jetzt hier ein Raum, wo wirklich wir mit unserem Ich uns mit dem Ganzen auseinandersetzen können, weil das ursprüngliche Bild wäre halt so, dass es wirklich aus der göttlichen Quelle halt herunterfließt und wir wären dann einfach ein Ergebnis dieser Schöpfertätigkeit der göttlichen Welt. Punkt. Und wir sind aber jetzt immer wieder aufgerufen, diese Störung, die da passiert, allein aus unserem eigenen Ich heraus dagegen anzukämpfen und unser eigenes stattdessen hinzusetzen. Also sozusagen diese Störung wieder gut zu machen und durch unser eigenes. In dem Kampf sind wir drinnen und gerade in dem Kampf haben wir es aber wirklich so, dass das rein aus unserem Ich kommt, das zwar aus der oberen Schöpfungsquelle schöpft, aber eben nicht zwangsläufig es passiert, sondern wir müssen es tun. Also noch so wie es Jahwe geplant hat, wenn man so will, wäre es so gewesen, dass der Mensch diese Freiheit nicht gehabt hätte, sondern da wäre das unten nicht da gewesen und es wäre ein reines Bild des Göttlichen gewesen. Weil sie wollten ja die Elohim, den Menschen nach dem Bilde der Elohim schaffen. Und das heißt, wir wären ein rein göttliches Abbild, aber damit verlustigter Freiheit in Wahrheit. Weil
jetzt kommt meine körperliche Elektrizität, ja, ich sage das einmal, ins Ungleichgewicht, formt sich zu Nervosität.
Ja,
und
ja.
Wirkt schon wieder.
Und wirkt schon wieder, ja, wirkt schon wieder. Es wird also ununterbrochen, das Bild, das von oben zunächst einmal kommt, wird von unten immer wieder aufgelöst, gestört. Das ist das, was ich gesagt habe, in der Erdenwelt, so wie wir heute leben, kann es nichts Vollkommenes geben. Also das heißt, es ist eine Welt der Fehler. Das ist aber notwendig, um die Freiheit hier zu entwickeln. Weil in dem Bereich da, genau wo das passiert, da kann unser Ich unmittelbar eingreifen. Unabhängig davon, dass es eben jetzt durch die ganze Kette der Hierarchien von oben kommt. Sondern dann holen wir es uns selber. Das ist der große Unterschied. Und da müssen wir auch mit dem ganzen Zeug da uns auseinandersetzen irgendwo. Das ist die Problematik bis in unsere Körperlichkeit hinein, weil da haben wir das alles drinnen, irgendwo letztlich. Also, Elektrizität sowieso, Magnetismus auch und mit ziemlicher Sicherheit auch mit den Kräften, die da unten sind.
Ja, mit der Schwerkraft sowieso.
Mit der Schwerkraft sowieso, aber selbst bis in die Kernkräfte hinein. Es gab ja schon sogar im 19. Jahrhundert und dann auch im 20. Jahrhundert interessante Untersuchungen, dass es Elementumwandlungen geben könnte, eben das, was die Alchemisten auch irgendwo angestrebt haben, ohne dass man jetzt dazu Kernkraftwerke oder sowas braucht, also diese gewaltigen Energieaufwand, sondern dass das auch auf anderen Wege geht. Und bei Pflanzen zum Beispiel ist es interessant, dass es Pflanzen, hat man Versuche gemacht in einem abgeschlossenen Glashaus sozusagen, oder abgeschlossenen Raum, hat man sie aufgezogen auf einem Erdboden, dem gewisse Dinge fehlen, gewisse Stoffe fehlen, die also nicht drinnen sind, und dann hat man nach einiger Zeit festgestellt, dass sie drinnen sind. Also offensichtlich scheint da eine Elementumwandlung passiert zu sein, also Kalium zum Beispiel und solche Sachen. Also sowas dürfte es in dem Bereich geben, nämlich wo, in welchem Bereich, wenn man sagt, dritte Kraft ist das untersinnliche Spiegelbild des Lebensäthers. Das heißt, dort, wo Lebensäthertätigkeit ist, na, das ist im Lebendigen der Fall. Alles, was lebt, hat den Lebensäther drinnen auf jeden Fall. Auch natürlich Langäther und so weiter. Aber das Wesentliche, was alles irdische Leben auszeichnet, ist der Lebensäther. Der ist tätig. Und der kann sehr wohl auch bis in die Kernkräfte hineinwirken, umgestaltend. Während wir halt mit der Kerntechnologie nur direkt mit dieser Kraft arbeiten. Und das Gegenbild dazu ist aber dieser Lebensäther. Wo der eingreifen kann, kann man da unten Veränderungen hervorrufen.
Woher jetzt der Wortäther?
Der Wortäther ist, der wird auch Wortäther genannt, der Lebensäther.
Ja.
Der wird auch Wortäther genannt. Und zwar, also das hängt sehr stark zusammen mit dem Logos und mit der Christuskraft. Die wirkt am stärksten über den Lebensäther. Der Christus ist nicht umsonst bis auf die Erde herunter abgestiegen, was ja sonst keiner von den höheren Hierarchien gemacht hat, schon gar nicht von der Trinität. Und nur der Lebensäther kann das alles bezwingen. Also der Lebensäther wirkt primär einmal hinein ins Erdelement und dann sekundär hinein bis da hinunter in diese unteren Kräfte. Also das heißt, vom Lebensäther geht in gewisser Weise sogar die Kraft aus, dass das unten dann langsam einmal aufgelöst wird. Weil das, für die Zukunft wird es einmal wichtig werden, dass diese Kräfte wieder aufgelöst werden.
Verschwinden,
ja. Damit wird die Welt aber auch aus der sinnlichen Erscheinung verschwinden. Und trotzdem wird zunächst noch das Physische da sein. Also bevor, ja. Weil der nächste Zustand ist, dass dann überhaupt nur mehr im Ätherischen die Welt ist, aber es wird dazwischen noch einen Zustand geben, wo die Erde zwar physisch, aber nicht mehr materiell vorhanden ist. Das ist für uns schon wieder schwer vorstellbar. Das heißt, das würde man mit unseren Augen nicht mehr äußerlich sehen und trotzdem wäre Physisches da, weil die physischen Formen da wären, die reinen Formen. Noch, die Physik ist eigentlich auf dem Weg, dem,
dem nahe zu kommen. Weil sie spricht heute davon, es gibt ja als Unterstes die Materie, aber eigentlich ist alle Materie Energie. Materie ist sozusagen nur eine Erscheinungsform der Energie, man könnte sagen gefangene Energie. Und man kann das eine ins andere umwandeln, das wissen wir mit den Atomkraftwerken, da passiert genau das, weil in dem Masse, wo Kernkräfte freigesetzt werden, wird Materie aufgelöst. Also das heißt, Materie ist nichts anderes als gefangene Energie. Aber der nächste Schritt ist Information. So nennt man es halt heute. Und das ist, also dahin geht die Richtung immer mehr, dass das die eigentliche Realität ist. Das heißt, Energie ist nur eine Erscheinungsform von Information. Wir denken halt genau umgekehrt. Wir suchen eine Information, die muss auf einer Festplatte gespeichert sein oder auf einer Buchseite gedruckt oder wo. Sie braucht einen materiellen Träger. Nein, die Physik sagt, das ist eigentlich umgekehrt. Die eigentlich das Grundlegende ist die Information. Energie ist eine Erscheinungsform der Information und detto Materie. Das ist halt noch eine dichtere Erscheinungsform davon. Also das heißt, und da wären wir dann bereits in dem Bereich, aber wo das unten weg wäre, dann würde also die stoffliche Erscheinung, dann würde selbst sogar die Energieerscheinung wegfallen und das wäre eine reine Form. Zunächst einmal, also mehr oder minder statische Form.
Das ist eh lustig, in Form.
Ja,
ist in Form.
Es steckt eh drinnen. Ich meine, natürlich ist der heutige physikalische Informationsbegriff sehr abstrakt gefasst. Das ist halt das Problem. Aber das ist noch nicht sehr ausgegoren, obwohl schon seit Jahrzehnten da gebastelt wird irgendwo.
Ja, kann man basteln, ja. Ich hab auch dran gedacht. Also, ich wüsste auch aufgehört, Inform,
ja, ja.
Form, Formation,
ja, ja. Etwas. Und das ist sozusagen, dahinter stehen dann aber eigentlich schon wieder die Ätherkräfte, die diese Information hervorbringen oder bilden oder gestalten. Etwa Information ist sozusagen das fertige Produkt dessen, was die Ätherkräfte hervorbringen, die sind Formbildekräfte. Also die würden drüberstehen noch. Formbildekräfte. Oder Bildekräfte, das ist also eine zusammenfassende Bezeichnung im Grunde für die Ätherkräfte. Also die bringen die Information hervor, das heißt, da ist es eigentlich auch noch nicht aus. Da bin ich dann im Ätherischen, aber das wäre physisch, also das wäre das reines Physisches, ist das, und das andere ist das Ätherische. Äther. Die Formbildekräfte. Und darüber wäre dann erst wieder das Seelische und dann das Geistige als die eigentliche Quelle, aus der das alles kommt. Und weil die Information entspricht auch nicht aus sich selbst, sondern sie wird eben geschaffen von dem darüber. Und das kommt aus dem Seelischen und das letztlich aus dem Geistigen heraus. Und diese Sachen, da kommen wir schon sehr stark in den Bereich da hinein. Also Energie hängt schon sehr stark mit den Kräften da unten zusammen. Natürlich auch ein bisschen schon mit Wärme und diesen Dingen, aber Energie ist, vor allem wenn es in Form von Strahlungsenergie dann auftritt, hat was mit den elektromagnetischen Kräften zu tun, zum Beispiel sehr stark. Also das heißt, ab da geht es eigentlich schon ins Unterphysische in Wahrheit. Und das hängt alles mit den Widersacherkräften zusammen. Der Bereich da unten.
Ja, aber da sind wir heute.
Da sind wir heute, ja, mit der Auseinandersetzung, da sind wir mit dem
müssen wir uns auseinandersetzen. Und es geht eben der Kampf letztlich darum, und das hängt wieder mit dem Auferstehungsgedanken zusammen, dass es geht darum, diese reine Formkraft da zu gewinnen. Das heißt, das reine Physische, das übersinnlich Physische sozusagen. Weil nur das gibt dann den reinen Spiegel der Ich-Tätigkeit letztlich. Weil wir haben zunächst einmal es von Jahwe verliehen bekommen, die Gestalt, also zuerst von den Elohim, aber dann in weiterer Konsequenz von Jahwe. Da spucken wir jetzt die Widersacher hinein, die stören dieses Bild. Weil das ursprüngliche Bild wäre ein Bild der Elohim gewesen. Das heißt, wir würden eigentlich das Wesen der Elohim im Grunde in dem Spiegel erkennen, aber nicht uns als individuelles Wesen. Jetzt wird der Spiegel immer wieder zerstört durch die Wirkung der Widersacher und muss durch uns selber erneuert werden, geht aber nicht ohne Hilfe des Christus. Nur der Christus wirkt dem anders als Jahwe, weil er uns die Freiheit lässt dabei. Das heißt, er hilft uns nur, unsere Kräfte zu verstärken und unseren Willen. Eigentlich müsste es so heißen, nicht dein, sondern unser Wille geschehen. Fast. Ja, ich meine ganz ernst gemeint. Also die Christustat ist eigentlich, dass er uns hilft, unseren Willen zu verwirklichen. Und nicht uns seinen aufzwängt. Also das ist alttestamentarisch, der Wille der Götter da oben geschehe. Sondern im christlichen Sinne gedacht ist, wir warten darauf, was ihr wollt. Ihr sollt eigentlich das Werk weiterführen. Und namentlich in dem, was ihr aus euch selbst macht. Das bestimmen nicht wer wir voraus, sondern ihr müsst es tun. Nur wir helfen euch, weil allein könnte man gegen die ganzen Kräfte da nicht ankommen. Gegen die
Widersacher. Also sind ja auch verführerisch. Ich meine, so eine Glühlampe hat was.
Ja, 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 natürlich.
Ein Motor hat was.
Und ich meine, diese Dinge zu überwinden, letztlich geschieht ja auch nicht dadurch, dass man sagt, gut, ich ziehe in die Wildnis, ich brauche keine Glühlampe und ich fliehe das. Ja. Deswegen werden die Kräfte noch nicht verwandelt. Dann lasse ich es so, wie es will. Ich versuche mich halt in die Einsamkeit zurückzuziehen, aber ich entkomme ihnen nicht, weil ich trage sie ja auch in mir. Das ist das Problem, ich trage sie auch in mir. Ich habe alle diese Kräfte in meinem eigenen Körper, in meinem Wesen trage ich sie herum. Also im Grunde dient ja diese Auseinandersetzung in der Technik mit diesen Kräften ja nur als erstes Vorspiel dazu zu lernen, wie überwinde ich diese Kräfte in mir dann letztlich. Also das letzte Ziel ist nicht, dass wir 100.000 tolle Maschinen haben, sondern dass wir dadurch letztlich lernen, wie schmeiße ich diese Kräfte aus meinem eigenen Wesen heraus irgendwann. Oder verwandle sie so, dass sie eben nicht mehr in dieser alten Form tätig sind, sondern dass sie eben wieder im richtigen Sinne tätig sind. Weil es ist ja eben Elektrizität verwandelter, gefäßelter Lichtäther, wenn man so will. Magnetismus ist gefäßelter Klangäther und die dritte Kraft ist recht, ist gefäßelter Lebensäther. Also Verwandlung hieße in dem Sinn, das wieder zurückzuführen dorthin.
Ja.
Wie? Ja, natürlich.
Meine Nervosität kann ich, wenn ich kann, in Ruhe verwandeln.
Ja, genau, ja. Ich meine, das sind die allerersten Schritte. Ja. Das sind die allerersten Schritte. Wenn ich lerne zum Beispiel, wie es schon in der Philosophie der Freiheit von Steiner angedeutet ist, das reine Denken zu entwickeln, das sich letztlich beginnt, sich von der Tätigkeit des Gehirns zu lösen und wo das Erleben sich bereits am Äthergehirn spiegelt, dann nehme ich die Nerventätigkeit, die elektrische, dafür nicht mehr in Anspruch. Aber das muss ich erst lernen. Und dabei bewusst zu bleiben, weil es ist ja so, jedes Mal, wenn wir denken, passieren zunächst im Ätherischen die Gedankenvorgänge in Wahrheit. Das eigentliche lebendige Denken spielt sich im Ätherischen ab. Und erst sekundär greift es jetzt ins physische Gehirn ein und als Folge entstehen da die elektrischen Impulse und so weiter. Und das hilft uns bewusst zu werden daran, also halt unser momentanes Bewusstsein, wenn wir es im Ätherischen eben noch nicht schaffen, das verschlafen wir normalerweise.
Also und beim Magnetismus?
Bitte?
Und beim Magnetismus? Du hast ja gesagt, okay, das Elektrizität denken.
Ja. Naja, man kann natürlich, wenn man es also mit Denken fühlen wollen, könnte man es auch in Zusammenhang bringen. Also dann
eher passt.
Bitte?
Klar, ich denke jetzt gerade an Boxen, da ist doch ein Magneten drin, da ist doch ein Klang erzeugen.
Ja, genau. Ja, es hat schon was damit zu tun, weil dieses Klangelement auch etwas mit der Mitte zu tun hat. Weil Musik zum Beispiel Klang ist was man mehr empfindet. Also damit hat es schon was zu tun und dann ging es in die stärksten Kräfte, in die Willenskräfte hinein, das eigentlich Tätige. Also auch diesen Zusammenhang könnte man feststellen. Aber da sind wir jetzt auf der seelischen Ebene.
Bei der dritten.
Naja, bei allen. Also denken, fühlen, wollen. Bei Denken, dahinter steht ja, dass es aus dem Seelischen kommt. Weil es kommt was aus dem Seelischen, erregt jetzt im Ätherischen, namentlich im Lichtätherischen, gewisse Vorgänge, und die uns dann erst aber bewusst werden, wenn sich so ein Gehirn spiegelt und dort die Elektrizität auslöst. Und dieser elektrische Prozess, der durch den Nerv läuft, ist eigentlich ein Zerstörungsimpuls durch den Nerv. Der Nerv ist dann für kurze Zeit gar nicht mehr ansprechbar, er muss erst regeneriert werden. Also das ist fast so wie wenn ein Zündschnur abbrennt sozusagen, dann wenn so der Blitz durch den Nerv durchgeht, dann ist er sind nur Millisekunden, aber immerhin, er ist einmal praktisch tot. Er ist für einen Moment tot, er wird eigentlich also für einen Moment getötet und muss erst wieder belebt werden. Und nur den Prozess erleben wir dann schon wieder nicht mehr. Wir merken eigentlich nur den Zerstörungsprozess und den wachen wir auf. Und was wir lernen müssen, ist das Bewusstsein auch dann noch haben zu können, wenn dieser Zerstörungsprozess nicht mehr stattfindet. Das heißt, dass wir ohne dieser elektrischen Grundlage sozusagen auskämen. Und im reinen Denken...
Also Denken ohne Verstand.
Naja, nicht... Ja, ohne Verstand bis zu einem gewissen Grad. Also aber vor allem ein Denken ohne sinnliche Vorstellung, da wird es schon schwierig. Also ein reiner Gedanke müsste eigentlich befreit sein von einer sinnlichen Vorstellung. Dann komme ich dort rein und natürlich auch befreit sein von dem äußeren Verstandesmäßigen, das sich rein auf die sinnlichen Dinge bezieht. Die äußere Logik bezieht sich in Wahrheit auf die sinnlichen Dinge. Das heißt, wenn man nimmt die aristotelische Logik, das ist ganz typische Logik für die äußere Welt. Und die passt natürlich auch wunderbar gut in dem Bereich. Also gerade den, wo man mit Gegenständen umgeht, mit reinen Formen umgeht. Für das passt sie sehr gut. Da wird es eh schon schwieriger. Daher ist zum Beispiel die aristotelische Logik nicht ausreichend, um diese Phänomene zu beschreiben. Und je weiter ich da runterkomme, immer weniger. Also was sich im Kernbereich abspielt, widerspricht, aber die aristotelische Logik reicht nicht aus, um diese Dinge zu beschreiben. Daher hat man eigene Logikformen entwickelt. Die Logik hat ja eine gewaltige Entwicklung durchgemacht. Also die klassische Logik ist heute ein kleiner Bereich und ein viel größeres sind Logiken, die andere Gesetzmäßigkeiten haben, wo es zum Beispiel nicht nur Ja und Nein gibt, sondern wo es beides sowohl als auch oder entweder oder und so weiter. Also
das ist aber nicht die Computerlogik.
Nein, nicht die Computerlogik. Nein, das ist richtig. Die arbeitet mit dem Ja, Nein. Die Computerlogik, also zumindest die Basis des Ganzen bestimmt ist die aristotelische Logik, aber man kann allerdings natürlich Rechnungen machen mit anderen Logiken. Also berechnen kann man das schon auch dann natürlich, aber
gibt's da Autoren? Kannst du deinen zitieren? Von dieser fortgeschrittenen Logik?
Puh, da gibt es unendlich viele. Ein interessantes Ding ist zum Beispiel die Quantenlogik. Die Quantenlogik ist so, dass es erstens einmal überhaupt keine Wahrheitswerte, keine Festen gibt, sondern es gibt nur Wahrscheinlichkeitswerte. Also das heißt, es ist zu 10% wahr, das heißt, es besteht zu 10% die Chance, dass so passieren wird, und in 90% der Fälle wird es nicht passieren.
Aber die Wahrscheinlichkeitsrechnung, die wir noch kennengelernt haben, ist aber schon dann wieder streng mathematisch.
Naja, die nicht-aristotelischen Logiken, die nicht-klassischen Logiken lassen sich auch streng mathematisch beschreiben. Das ist nämlich genau der Punkt. Da komme ich mit dem Denken nämlich genau in den nicht mehr sinnlich fassbaren Bereich hinein. Das heißt, ich kann mir keine sinnliche Vorstellung mehr davon machen. Das ist genau das Problem. Aber ich kann denken noch dort. Ich kann denken noch an dem Punkt, wo mich das sinnliche Vorstellungsvermögen verlässt. Schon allein, wenn ich über den Begriff der Unendlichkeit nachdenke, dann kann ich den mathematisch sehr wohl exakt fassen. Und ich kann ausrechnen, was nach unendlich vielen Schritten passieren wird. Und das kann ich ganz exakt ausrechnen. Vorstellen kann ich es mir nicht mehr. Weil egal, wie groß ich mir etwas vorstelle oder wie viel ich mir etwas vorstelle, es ist noch lange nicht die Unendlichkeit. So, es geht immer wieder noch einen Schritt weiter. Und wenn ich dort bin, geht es noch einen Schritt weiter. Eben unendlich weit. Vorstellen kann ich mir es nicht. Rechnen kann ich damit.
Na gut, das trifft aber schon auf die normalen Gleichungen auch zu. Ja? Weil selbst wenn da 3y plus 2x und so weiter,
ja.
Wie kann man sagen, das kann einem auch nicht mehr vorstellen.
Ja, sicher ist, ich meine, es wird sehr abstrakt, das, aber da muss man eben noch unterscheiden zwischen abstrakt, wo man es noch wenigstens sich versinnlichen könnte, ich könnte zumindest sagen, also 3 Äpfel und 2 Birnen oder irgendwas, aber dort hört es grundsätzlicher.
Das ist doch eine Unbekannte, also ich kann nicht einmal.
Ja, ist schon richtig. Es ist einfacher noch. Also interessant wird es eben dort vor allem, wo ich mit Unendlichkeiten zu tun habe. Weil die sind dann einmal ganz klar außerhalb des sinnlichen Vorstellungsvermögens. Eine Unendlichkeit kann ich mir nicht vorstellen. Nicht wirklich. Ich meine, weil da haben wir immer nur die Vorstellung halt sehr, sehr groß oder sehr, sehr klein, unendlich klein. Aber
sehr, sehr groß ist nicht unendlich.
Aber das ist eben nicht unendlich, richtig. Aber denken kann ich es, mathematisch denken. Ich meine, das ist sicher mit der Hintergrund, das ist natürlich ein Weg ins sinnlichkeitsfreie Denken, auch das die mathematische Symbolsprache. Also wo man eigentlich in Wahrheit, wenn man es streng nehmen, wäre es eigentlich eine Meditation über etwas sinnlich nicht Fassbares. Und so wie wir jetzt irgendwelche abstrakten Zeichnungen im Grunde machen, um uns die Dinge irgendwie zu fixieren, aber das ist ja kein Porträtfoto sozusagen. Alles, was wir da sagen, ist auch kein Porträtfoto der geistigen Welt, nicht wahr? Irgendwo ist es auch abstrakte Zeichen im Grunde. Und in der Mathematik ist es nicht anders im Grunde. Und wenn man den Entstehungsprozess kennt, dann kann man die Formel lesen und die Zeichen lesen und hat keine Schwierigkeit damit. Weil man
kann es üben. Währenddessen, ja, wir können das auch üben, aber das von verschiedenen Zeichen
ja.
Immer wieder anschauen.
Ja. Natürlich, ja, natürlich. Und man sieht ja, ich meine, natürlich sind da jetzt auch sinnliche Vorstellungen insofern dabei, als wir uns das ja jetzt irgendwie versinnlicht haben, die ganzen Dinge. Und selbst in der abstraktesten Formel, zumindest das X, ist auch irgendwie eine sinnliche Vorstellung. Nur wir lernen durch das Hindurchschauen. Erfasst habe ich die Formel oder das Ding eigentlich dann, wenn ich durchschaue. Sozusagen, wenn ich das nur als Orientierungspunkt nehme und sage, gut, aha, da ist das Zeichen, dort muss ich hinschauen, aber ich muss eigentlich weiterschauen. Dann habe ich es geistig erfasst. Das ist das, was man vorher über die Schüler gesprochen, über die Mathematik. Weil wenn ich nur die Formel sehe, dann sehe ich das eigentliche Problem dahinter nicht wirklich. Also, naja, weil die Schüler oft halt darauf trainiert werden, das einfach in die Formel einsetzen können, sie können es ausrechnen und im Grunde haben sie keine Ahnung, ja, was das soll. Nicht, weil sie können es halt, dann's. Das heißt, sie, ja, können es bei der Schularbeit machen, aber im Grunde wissen sie nicht, was das bedeutet, ja, warum das so ist.
Dann aufbauen.
Ja, ja. Ey, und das wird aber meistens halt nicht so gemacht, dass sie es wirklich nachvollziehen können. Und das wird einmal geschwind gemacht, dass halt der Pflicht Genüge getan ist und das dann vielleicht zwar nachvollziehen und, ja, der Rest sagt, aha, naja, so ist das halt. Und das ist wie Schicksal halt. Also das nehme ich zur Kenntnis und dann setze ich ein. Und dann bleibe ich aber hängen eben bei den bloßen Zeichen im Grunde. Und während ein wirklicher Mathematiker, der das verstanden hat, für den ist es nur eine Merkstütze sozusagen, eine Eselsbrücke, wenn man so will, aber er sieht auf das Eigentliche hin. Und so ist es da auch. Und in Mathematik ist im Grunde auch nichts anderes als eine Art große Meditation in dem Sinn. Weil in der Mathematik hat man es grundsätzlich mit geistigen Zusammenhängen zu tun, von denen manche eben die eingeschränkteren auch für unsere sinnliche Welt passen, aber die spannenderen Dinge gehen darüber hinaus. Sogar. Und haben aber trotzdem eine Bedeutung in ihrer Wirkung für unsere Welt. Aber sie gehen über das sinnlich Fassbare hinaus und lassen sich trotzdem exakt folgerichtig denken. Nicht ich. Stellen wir halt vor, das ist so oder so, sondern es lässt sich ganz konsequent denken.
Das haben wir jetzt beim Sündenfall
auch gemacht. Versuchen wir.
Indem wir runtergestiegen sind.
Das genau. Also wir schaffen jedenfalls das Chaos langsam da herauszubringen. Also wenn das irgendwer sieht, der kennt sich hinten und vorne nicht aus, was das soll. Aber ich meine, es hat auch seinen Sinn, weil das im Entstehungsprozess, wenn man es hinschreibt, dann ist es eine gute Unterstützung, es sozusagen es im Tun mitzuerleben, dann hilft es herunterzuholen. Und dann muss man es im Grunde schon wieder weglöschen. Weil wenn man das selber nach 3 Jahren anschaut, fängt man im Grunde nichts mehr damit an. Weil dann muss man es schon wieder neu holen im Grunde. Ich meine, vielleicht ja, kann es eine Erinnerungsstütze sein, dass man sagt, dort muss ich suchen. Dann ist es ein gutes Symbol geworden. Ich meine, so sind solche Symbole wie das mit dem Caduceus oder dergleichen, sind solche Dinge, die halt dann wirklich über viele, viele...
Ja, schön.
Hallo, Ekta, Servus. Servus. Das sind halt so Symbole, die dann wirklich über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende geläutert wurden und die dann wirklich helfen, relativ schnell wieder zu den Zusammenhängen zu kommen. Darum sind das gute Meditationssymbole. Auch wenn man ihnen das jetzt von vornherein nicht so ansieht, weil Zeichen ist Zeichen halt und es gibt welche, die wirksamer sind und welche, die weniger wirksamer sind. Aber das ist halt sozusagen eine geläuterte Zeichnung, wenn man so will. Also wo wirklich die wesentlichen Linien drin sind, die mir am schnellsten hinführen können irgendwo. Aber natürlich muss ich dazu auch schon ein bisschen die Vorgeschichte kennen. Und wenn ich nur irgendwem das Zeichen hinmale, wird er bewusst zumindest noch nichts damit anfangen können. Unbewusst schon. Und darum wirken solche Symbole durchaus auch, wenn man sie nicht versteht. Weil in unserem Unterbewusstsein die Weisheit sehr wohl vorhanden ist, diese Dinge zu lesen. Also, weil das letztlich hängt das alles damit zusammen, dass das ja im Bereich also mal dieser, der Formkräfte, der Formbilderkräfte und so weiter sich abspielt, die wir auch in uns tragen. Und solche Bilder sprechen diese Formen an, die in uns drinnen sind. Auch wenn wir gar nicht wissen, dass sie in uns drinnen sind. Das heißt, sie wirken daher auch auf uns, unterbewusst. Und können daher einen positiven oder auch negativen Effekt haben, je nachdem.
Also mir hat immer dieses Unendlichkeitszeichen sehr gut gefallen.
Ja, ja, das hat ja, die Lenniskarte, das ist was, ja. ist ein ganz tolles Symbol.
Mir fällt jetzt ein Zitat ein aus dem Buddhismus.
Ungefähr.
Du weißt doch schon alles, du musst dich nur daran erinnern.
Ja, genau. Ja.
Ist das wirklich so?
Ja, ja, im Grunde ja. Im Grunde ja, weil die ganze Weisheit, die wir uns holen können, steckt in uns drinnen in Wahrheit. Ja, eben bis in unsere Körperlichkeit hinein. Körperlichkeit umfasst also sowohl das Seelische, also den Astralleib, den Ätherleib und den physischen Leib als letztes. Da steckt immense Weisheit drinnen. Und das steht aber alles in enger Beziehung zu unserem Ich, weil es ist unser Körper. Und der wird immer mehr individualisiert. Darum ist der ja der primäre Spiegel jetzt für unser Ich. Unser Körper ist es eigentlich primär einmal. Und nur wir kriegen es halt noch das wenigste mit davon. Wir können die ganzen Symbole nicht lesen noch. Das ist das Problem, sonst wüssten wir sehr genau über unsere Individualität Bescheid. Und natürlich kommt dazu, dass es von unten aus gestört wird, also wo die Widersacher drinnen wirken. Es wird der Spiegel auch unterbrochen, die zerkratzen ihn halt sozusagen bildlich gesprochen und unterbrochen oder verbiegen ihn und lassen uns dadurch riesengroß erscheinen, obwohl wir ganz klein sind und je nachdem. Oder sie stauchen uns zusammen und werden, ich bin ja ganz winzig, dabei wäre ich eigentlich eh viel größer. Also das ist wie im Lachkabinett im Prater oder so mit den verschiedenen Spiegeln. Und das tun die Herrschaften halt gern, den Spiegel immer verzerren. Und wir versuchen ihn zurechtzubiegen. Das ist die Arbeit unseres Ich, dass wir ihn sozusagen in die richtige Form bringen. Dass er uns selber abspiegeln kann und uns daher unser Selbstbewusstsein gibt. Ohne dem wir mit unserem Geist nichts anfangen können, sozusagen. Es ist eben die andere Seite davon. Und
selbst wenn es mir da seitlich drückt, ja, da bin ich schon wieder am Werken, das wegzubekommen.
Ja, ja, ja.
Das ist unser Körper wirklich eine tolle Spielwiese.
Ja, das ist richtig, ja. Das ist ja, und dem lernen wir unendlich viel. Und das können wir nur in der Art lernen, weil gerade das, was sich auf unser Ich bezieht und auf die damit verbundene Freiheit, können wir nur und genau unter diesen Bedingungen lernen. Und daher können das die Hierarchien, die über uns stehen, nicht. Weil die sind nicht verkörpert da. Die stecken nicht da drinnen. Ich meine, sie wirken zwar von außen herein, aber das ist eben immer noch was anderes. Die wirken nur herein, weil hereinwirken heißt, dass sie eigentlich über Elementarwesen und dergleichen wirken, die eigentlichen ausführenden Organe sind, und sie stecken aber außerhalb. Das heißt, sie machen aber auch dann diese Erfahrungen nicht mit, die man mitmacht, wenn man gegen das anrennt, ununterbrochen. Und daher kommen sie nicht zu der Freiheit, zu der der Mensch kommen kann. Das, weil die Hierarchien von oben, die erreichen im Grunde bis da her. Und jetzt kommt aber die Störung von unten. Mit der können sie selber eigentlich nichts mehr anfangen. Aber wir können. Wir können. An der Schnittstelle arbeiten wir eigentlich. An der unteren Schnittstelle sozusagen. Dort, wo's da schon hinuntergeht. An der Grenze erarbeiten wir uns unsere Freiheit.
Und befreien dadurch auch Elementargeist.
Ja, ja, ganz genau. Ganz genau. Weil hinter all diesen Dingen stecken ja Elementarwesen, also da die ganzen Elementarwesen, dann unten die luziferischen und arimanischen, namentlich arimanischen Elementarwesen, da sind namentlich die arimanischen sehr wesentlich. Da oben wirken auch mit noch luziferische Wesenheiten, also im Wärmeäther, Lichtäther, namentlich sind durchaus auch luziferische Elementarwesen mit am Werk. Also das ist auch noch nicht ganz frei, das kommt auch noch dazu. Also man kann so schon so irgendwie sagen, der ganze Bereich da ist der am stärksten belastet ist durch den Einfluss der Widersacherkräfte. Das ist aber genau das, was wir gesagt haben, wo das erste Mal dann der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse erwähnt wird. Weil da kommen wir eben in den Bereich der physisch-ätherischen Welt bereits hinein. Also genau in diesen Bereich. Und dort tummeln sich die Widersacher. Dort kommt die Auseinandersetzung mit ihnen. Und die regelrechten Hierarchien sozusagen, die über uns stehen, also die Engelwesenheiten der verschiedensten Stufen, die erreichen dann immer hinein, die schweben darüber sozusagen. Darum sind sie immer gut, wenn man so will. Aber sie haben auch die Freiheit nicht. Sie müssen den Willen der Gottheit erfüllen. Also sie könnten nicht einmal den Willen entwickeln, sich dagegen aufzulehnen. Weil selbst die Widersacher, über das haben wir ja auch gesprochen, sind, wie Steiner immer so schön sagt, abkommandiert zu ihrer Aufgabe. Also das heißt, die haben nicht irgendwann gesagt, so mir reicht es jetzt will ich nicht mehr, sondern sie haben eine bestimmte Aufgabenstellung bekommen, die damit verbunden war, dass sie in ihrer Entwicklung zurückbleiben und dadurch gewisser Kräfte verlustig gehen. Und dadurch aber auch in gewisser Weise abgeschnürt werden bis zu einem gewissen Grad vom Willen der Gottheit. Und das gibt ihnen so einen Vorgeschmack der Freiheit. Aber richtig kommt es erst beim Menschen heraus. Also wenn man so will, sind wir dadurch schon potenziell das am stärksten abgefallene Wesen. Auch das könnte man so sehen. Also wir sind am stärksten in einem Bereich der Geistferne hinein versetzt. In unserer Erdenwelt, so wie sie heute ist, mit dem ganzen Unteren, ist der geistfernste Ort, den es im Kosmos gibt, im Grunde.
Aber dafür mit allen Möglichkeiten.
Mit allen Möglichkeiten, ja. Also es ist durchaus nicht negativ, es ist halt kritisch. Es ist kritisch, weil es an uns hängt, in welche Richtung es geht. Aber weil wir haben von da den Zugang zu höchstem Geistigen, aber auch der Abgrund ist hier. Und wir sind heute massiv dran, uns mit den Dingen auseinanderzusetzen. Darum arbeiten wir wirklich mit diesen Dingen. Das ist der Sinn der Technik in Wahrheit. Es geht nicht darum, dass wir jetzt einen bequemen Staubsauger oder die Waschmaschine haben. Ist toll, ich bin froh, wir haben jetzt 3 Wochen keine Waschmaschine gehabt, bis endlich geliefert worden ist. Ich bin sehr froh, dass sie wieder da ist. Mit der Handwaschen ist unlustig. Also, keine Frage, aber das geht in Wahrheit nicht so, es geht in Wahrheit geht's darum, dass wir uns mit diesen Dingen auseinandersetzen. Mit diesen Elementarwesen auseinandersetzen, hinter denen die Widersacherkräfte stecken. Und das geht es eigentlich. Und da nützt es eben, wie gesagt, nichts, irgendwo in den Wald zurückzuziehen und zusammen zurück zur Natur. Das nützt uns nichts. Dann lasse ich denen erst recht den freien Lauf. Weil sie sind mittlerweile sowieso in der ganzen Erde drinnen. Die ganze Erde hat sich so verändert, dass sie drinnen ist. Auch die Erde ursprünglich, also wenn wir gesagt haben, der Adam ist aus der Ackererde geschaffen, haben wir gesagt, das ist diese Erdensphäre. Die Erdenmondensphäre sogar noch, die große. Na, da gab es zunächst einmal diese Kräfte alle nicht drinnen. Und das heißt, es gab dann zwar schon von mir aus das Physische, zunächst eher mal nur bis zum Wasserelement, aber alles wäre sinnlich nicht sichtbar gewesen. Weil es nicht in unserem Sinne stofflich gewesen wäre. Oder war. Sondern erst mit dem Sündenfall geschehen, beginnt erstens einmal die Verdichtung zum Erdelement, aber gleich im Zug dessen kommt es dann sehr schnell hinein. Und dadurch wird es erst so richtig materiell. Physisch und materiell sind eben nur immer zwei unterschiedliche Dinge. Also dass sich das Physische auch materialisiert, das ist eine Folge des Sündenfalls. Das hängt damit zusammen. Und mit der Wirkung dieser luziferischen Wesenheiten, die hier jetzt durch die Schlange symbolisiert sind. Und das jetzt aber, die hat jetzt also ein Riesenspektrum, vom Ich-Symbol bis zum Symbol für Luzifer. Also bis zu einer Widersachergeistigkeit, wenn man so will. Bis dorthin geht's. Und ich glaube, ich habe es schon erwähnt in früheren Vorträgen, die Gnostiker haben daher die Schlange auch sehr ambivalent betrachtet. Für viele ist sie geradezu die, Grenzlinie, gerade also diese Uroboros-Schlange, die sie in den Schwanz beißt, es bildet in vielen dieser Systeme die Grenzlinie zwischen der Welt unseres Sonnensystems, die sie aber die Gnostiker eben bereits als materiell und daher als nieder auffassen, also etwas den Widersachern verfallen ist, und darüber, bewacht im Grunde durch die Schlange, ist die eigentlich geistig-göttliche Welt, die ist außerhalb davon. Und die Schlange ist da sozusagen das letzte Gute. Die wird also da sehr, sehr positiv bewertet. Und im Gegenteil, es werden dann die Wesenheiten, die unser Sonnensystem geschaffen haben, wenn man so will, also die Planetensphären und das alles bis zur Erde herunter, die werden als total negativ beurteilt. Und die werden eben identifiziert mit den Schöpfergöttern aus der Schöpfungsgeschichte, also mit den Elohim und mit Jahwe, und daher ist Jahwe dann eine ganz negativ bewertete Gottheit. Weil der ist ja der, der alles in die Materie hineinstürzt. Also das heißt, da fällt es vom Geistigen ab. Ich meine, sie verwechseln halt dann nur die Jahwe-Tätigkeit mit den Widersachern, die dahinter stecken. Aber das sind sozusagen die Kleinigkeiten. Und was sie natürlich eben nicht wirklich ganz erfassen, nur teilweise erfassen können, ist, welche Bedeutung dieser Sturz in die materielle und sogar untermaterielle Welt bedeutet. Aber sie rechnen immerhin damit, zumindest das sagen sie sehr deutlich, das menschliche Ich, da es aus der höchsten Gottheit stammt im Grunde und da jetzt auch hinuntergestürzt ist, bringt aber eine Kraft mit sich, die das Ganze letztlich erlösen kann. Und darum geht's, dann also das auflösen kann. Und das ist in gewisser Weise wieder richtig. Ich meine, sie werten nur nicht genügend die Bedeutung des Weges bis zu dieser Auflösung hin. Also wie wichtig das für uns ist. Weil wir gerade dadurch unser Selbstbewusstsein, das mit dem Bewusstsein der Freiheit verbunden ist, nur da erwerben können. Nur da.
Beim Buddhismus, soweit ich es kenne, ist dieser Weg ja auch nicht so großartig herausgeholt, sondern eigentlich nur das Ziel.
Ja, ja, genau. Ja, ja, da geht es um die Auflösung. Das ist richtig. Ja, ja. Diese Dinge werden in gewisser Weise, natürlich in verwandelter Weise, wieder eine Bedeutung bekommen, weil irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo wir uns nicht mehr in dieser Form verkörpern. Also das heißt, irgendwann wird genau das buddhistische Prinzip richtig sein, zu sagen, wie führe ich jetzt mein Leben so, dass ich meine letzte Inkarnation auf Erden durchmache. Nur der Punkt ist, es muss eben zum richtigen Zeitpunkt sein. Ich meine, für den Buddha war es damals der richtige Zeitpunkt, und der wirkt ja jetzt eben aus geistigen Bereichen sehr wohl für die Erde herein, aber weil er die geistige Reife dafür schon hatte, die Mehrzahl der Menschen eben noch nicht hat. Und die Missinterpretation der Lehre des Buddha ist dann, dass man es versucht zu sehen als Abkürzung sozusagen, möglichst schnell weg und versäumt dann aber da die Fähigkeiten, sich erst zu erwerben, die man als Vorbereitung dafür braucht, dann, dass man nachher was anfangen kann damit. Auch. Weil sonst hat einem der Luzifer sehr schnell. Weil der möchte uns genau immer einflüstern, bitte spar dir das da unten, das ist so anstrengend, das tut so weh, das ist gar nicht schön, komm, schnelle Vergeistigung. Aber halt dann Aufgabe der wirklichen Freiheit, die dem Menschen möglich ist. Sondern nur dieser sehr eingeschränkten Freiheit, die der Luzifer hat. Weil der hat im Grunde die Freiheit, in einen kleinen Käfig herumzulaufen, in Wahrheit, in seiner luziferischen Welt. Und beim Ahriman ist es noch ärger, da ist der Käfig noch enger. Weil es sind beides, sowohl Ahriman als Luzifer sind geistige Wesenheiten, aber was sie charakterisiert, ist, dass sie einen Großteil der geistigen Kräfte nicht herankönnen, aus ihnen nicht schöpfen können, sondern nur aus einem sehr eingeschränkten Bereich. Und dem Menschen ist aber zumindest prinzipiell der Zugang zur gesamten schöpferisch-geistigen Welt möglich. Und die ist wesentlich, wesentlich größer als die Reiche von Ahriman oder Luzifer. Und die wollen aber den Menschen dort hineinziehen. Das wäre natürlich eine immense Bereicherung, so ein Wesen, das so ein Potenzial mitbringt und davon vielleicht, das wäre ein Riesengewinn, sowohl für Luzifer als Ahriman. Wäre aber dann trotzdem immer nur eine beschränkte Welt. Während die Welt, die dem Menschen zugedacht oder möglich ist, ist die unendliche Welt der Schöpferkraft. Da gibt es keine Grenze. Der Ahriman kann im Grunde kombinieren in seinem Reich, immer wieder neu kombinieren, das vorhandene Ende. Das heißt, er kann das durchspülen. Es gibt sicher aber tausend, aber Milliarden Möglichkeiten, die man kombinieren kann, aber im Grunde entsteht nicht wirklich was Neues. Es ist ein Spiel mit endlichen Kräften in Wahrheit. Und auch beim Luzifer ist es nicht anders. Aber der Weg halt dadurch ist heftig und der muss heute eben in Auseinandersetzung mit diesen in der Technik verwendeten Kräften stattfinden. In den Leitsätzen schreibt der Steiner das ja so deutlich. Also die Menschheit muss halt geistig so weit hinaufsteigen, als sie da mit der Technik ins Unterphysische hinuntergestiegen ist. Aber er sagt nirgends, also müssen wir das weg. Sondern eines bedingt eigentlich das andere. Wir können uns auch auf diese geistige Höhe nur erheben, wenn wir uns als Menschheit mit diesen Dingen auseinandersetzen. Ob das jetzt genau in der Form sein muss, wie wir es heute tun, und ob jeder Unsinn, den man heute mit diesen Kräften macht, notwendig ist, ist ein anderes Kapitel. Aber wir müssen sie kennenlernen in jedem Fall. Wir lernen sie im Moment sicher nicht auf die geschickteste Weise kennen, aber auseinandersetzen müssen wir uns damit, bevor wir durch, und das ist schon so ein bisschen der Weg durch die Hölle auch, weil es ist der Weg durch die Bereiche der Widersacher, wo die den Einfluss haben. Wenn man so will, sind das auch die Kräfte, die mit dem zu tun haben, was man gemeinhin als Hölle bezeichnet. Das sind genau dieselben Kräfte, die dort geistig walten, geistig gesehen. Und da tauchen ja diese ganzen Wesenheiten auf, also im luziferische, arimanische, namentlich Elementarwesen in der Form, und die sind schon sehr heftig. Also das heißt, man muss auch rechnen, wenn man so einen geistigen Entwicklungsweg geht, dass man mit nicht nur schönen Erlebnissen konfrontiert wird. Naja, weil viel so, wie soll ich sagen, Wald und Wiesen, Esoterik, zeigte ja, denk an Liebe, Licht und Schönheit und Friede, alles richtig, aber damit schweben wir dann schon auf den Wolken oben und sehen aber das nimmer und vergessen, dass alle diese Kräfte, Liebe, Licht, Friede und so weiter, dass diese Kräfte aber eingesetzt werden müssen, um diese da unten zu verwandeln. Ich will jetzt gar nicht sagen bekämpfen, verwandeln. Und dazu braucht es viel Kraft. Also ich kann nicht sozusagen die geistigen Augen zumachen oder den Bereich umschiffen, weil sonst passiert genau das, dass sie deren Teil aus unserer ganzen Erdentwicklung herausreißen in gewisser Weise. Wir gehen dann nur mit einem kleinen Teil mit und genau das führt uns dann ins Reich Luzifers. Da fühlen wir uns dann sicher eine Weile wohl, weil wir sind eh nur so kleine geistigen Wesenheiten, da kommt uns das luziferische Reich nur riesengroß vor, aber irgendwann kommen wir dann drauf, dass wir eigentlich in einem Käfig drinnen sitzen. Weil das ist halt so, wie ich glaube, das ist ein kleines Katzerl, aber es ist ein Tiger und der wächst dann aus dem Körbel heraus irgendwann einmal. Also so geht es uns dann auch. Also wir sind mindestens so ein Tiger. Und nur wir merken es halt oft nicht schnell genug. Und die Kräfte des Doppelgängers zum Beispiel, die hängen sehr stark mit dem zusammen. Mit den elektrischen und magnetischen Kräften. Ganz stark. Und das ist die Wirksamkeit dieser Kräfte ist auch in der Erde unterschiedlich. Da haben wir auch schon mal, glaube ich, darüber gesprochen. Also zum Beispiel diese Kräfte sind in Amerika drin, namentlich an der Westküste, sehr, sehr stark. Und es trifft aber dort zusammen mit, also gerade
ziemlich an der Westküste, ein bisschen hinübergelagert ins Meer, beginnt eigentlich der Bereich, wo die höchsten Kräfte, die Lebensetterkräfte, besonders tätig sind. Also man kann so verfolgen, das heißt vom Osten, das heißt aber an der Westküste Amerikas beginnend, steigt es von den Lebensätherkräften über die Klangäther, Lichtätherkräfte, die sind über Russland sehr stark, ab dann Wärmebereich, das ist bei uns irgendwo, und dann geht es immer mehr, England ist schon sehr stark Erdelement drüben, und Amerika drüben dann diese untersinnlichen Kräfte ganz stark. Nicht umsonst ist dort überall, sind die Arbeiten an den Atomreaktoren und der Atombombe, das hat alles im Westen der USA stattgefunden. Sehr wesentlich. Also überhaupt in den USA, aber vieles im Westen, namentlich die Atombombe. Der erste Reaktor ist zwar in Chicago gestanden, das ist also nicht westlich, das ist mehr im Osten drüben, Nordosten, aber das war die Vorstufe. Aber die Krönung, dann drüben, im Westen Nevada und so dort. Das war ja das Testgelände für die Bomben. Das ist nicht zufällig. Also sicher, ja, man sagt, naja, klar, weil die technologisch voraus waren, sicher, das ist der äußere Grund. Aber der innere Grund ist, dass genau dort die inspirierenden Kräfte dafür vorhanden waren. Und das ist genau der Grund, warum die Deutschen damit gescheitert sind. Weil sie haben ja auch daran gearbeitet. Und das Argument der Amerikaner war ja immer, also wir müssen schauen, dass wir den Deutschen zuvorkommen mit der Atombombe. Sie wussten aber nicht, dass die also keine Chance gehabt hätten in Wahrheit. Und das liegt aber daran, dass einfach hier in Mitteleuropa diese Inspirationen nicht kommen, die dort gekommen sind. Weil da stecken eben diese arimanischen Kräfte dahinter, diese arimanischen Elementarwesen, großteils die uns also zu solchen Gedanken dann inspirieren oder die Menschen dazu inspiriert haben.
Dann müssen wir jetzt nach Amerika, um sie zu überwinden zu lernen.
Ja,
Amerika haben wir bei uns.
Da hast du völlig recht. Amerika kommt zu uns, ja. Sie mag es uns leicht. Ja, ist natürlich ein Grund auch, warum das so erfolgreich ist in der Welt verteilt, weil wir uns mit den Kräften auseinandersetzen müssen. Nur wir dürfen nicht vergessen, unsere Kräfte zu entwickeln, die eben notwendig sind, das zu bekämpfen. Weil was von Amerika kommt, ist halt vielfach verfallen, diesen Widersacherkräften. Das ist das Problem. Natürlich gibt es einzelne Menschen dort, die den Kampf aufgenommen haben und die sehr stark geworden sind, aber Mehrheit ist den Kräften verfallen halt. Das ist das Problem. Und das sind die problematischsten Kräfte, weltweit die problematischsten Kräfte. Weil wenn man jetzt da dem Wärmeelement verfallen, ja, sicher steuert man ein bisschen an den Luzifer heran, aber noch nicht sehr, sehr stark. Also das ist so relativ harmlos, was da an negativen Inspirationen kommt. Und das hier, je weiter in den Osten geht, desto eher besteht dann die Gefahr, dass da die luziferischen Kräfte die Überhand gewinnen. Eigentlich ist da ziemlich der Nullpunkt. Weil da Wärme, gerade im Wärmeelement, kann am stärksten das eigene Ich tätig werden. Das haben wir am meisten unter Kontrolle, das Wärmeelement in uns. Das ist am unmittelbarsten. Das Ich hängt da mit der Blutwärme sehr stark zusammen.
Wir haben auch ein ausgeglichenes Klima, also über das
Jahr. Ja, sehen. Genau. Genau.
Einmal schön kalt
und vorgestellt worden. Ja, das sind ja so Bedingungen dazu, ganz richtig. Also da haben wir am ehesten wieder die Möglichkeit, das Ich geltend zu machen. Da sind es die luziferischen, da die arimanischen Kräfte, die stärker werden. Also auch das ist auf der Welt verteilt irgendwo. Ich meine, das heißt jetzt nicht, dass wir besser sind oder so ist die andere.
Das ist nicht einfach.
Ich meine, wir haben eine Chance, am ehesten die Chance, das Gleichgewicht zu finden. Wir haben es am leichtesten, sagen wir so. Wir haben es am leichtesten. Und die, je nachdem, nach der einen oder anderen Richtung, haben es schwerer. Dafür ist aber die Leistung, wenn sie dann gelingt, entsprechend die größere.
Ach klar, also das heißt, wenn es wem da drüben in Amerika gelingt, gegen die Kräfte anzukämpfen, dann hat er mehr geleistet, als wenn es uns da gelingt.
Ja, ist ja kein Schaden
für uns. Nein, es ist einfach differenziert. Also das muss man auch wissen. Und darum eben auf die Frage bezogen, ich meine, mancher wird sagen, ja, ich bin jetzt so weit, ich nehme den Kampf da drüben auf. Ich meine, er wird es vielleicht nicht bewusst sagen, aber der geht dann vielleicht nach Amerika und arbeitet dort weiter. Wie es ja viele tun, die dorthin gehen. Und der andere geht halt nach dem Osten irgendwo und versucht den Kampf mit dem Luzifer aufzunehmen. Unwissend vielleicht, dass er es tut, aber das ist oft der Impuls dahinter, der wahre Impuls.
Also, wenige gehen nach Ägypten.
Richtig. Richtig. Ja, ja.
Da treffen sich alle Kräfte.
Da hilft sich einiges, ja. Ja, da gibt es jetzt noch viel zu sagen. Ich meine, Jerusalem ist natürlich auch so ein springender Punkt. Da sind sehr starke Kräfte, aber das führt uns jetzt zu weit. Ich sage einmal. Ja, ich meine, auch über das müssten wir jetzt noch mehr reden. Also diese Gliederung bezieht sich sowohl auf die nördliche als auch auf die südliche Halbkugel. Das ist also mehr die West-Ost-Geschichte. Es gibt also mit untersinnliche Kräfte Amerika, das geht die Westküste Amerikas hinunter bis Südamerika, bis auf Feuerland herunter. Also, ist ja auch interessant, dass dort wirklich das einzige große Gebirge ist, das in der Nord-Süd-Richtung verläuft. Und da diese, schaut euch das einmal im Atlas an, die anderen verlaufen alle mehr in Ost-West-Richtung. Ja, genau, und unten dann die Anden und das alles, das ist laut. Also das ist der einzige Kontinent natürlich, der ganz vom Norden bis ganz runter in den Süden geht. Das ist ja extrem die Erstreckung. Die anderen sind alle Ost-West orientiert. Also da ist wirklich eine markante Grenze. Aber das liegt eben daran, dass da die untersten Kräfte mit den obersten zusammenstoßen. Im Westen Amerikas, sowohl Nord- als Südamerika genommen. Und das ist eine ganz extreme Spannung dort. Also das ist auch ein sehr spannendes Gebiet dann auch natürlich dort zu arbeiten mit den beiden Polen da sozusagen. Also da dazwischen zu stehen. Das ist, ich würde sagen, das ist der Gegenpol nämlich genau zu dem, wo wir da stehen. Das ist genau der Gegenpol. Und da ist auch wieder das Ich ganz stark gefordert. Also wenn man sich das jetzt so zusammengenommen vorstellt, wenn man sich das so als Kreis denkt, ist halt da das mit Amerika, da ist das Ich gefordert und wir stehen halt da. Das steht einander aber diametral entgegen. Also da ist das mit der Wärme und da ist das, wo einerseits Lebensäther zusammentrifft und also LA. Du fasst doch LA-Lebensäther. Und unten, von unten da der Bereich der dritten Kraft. Und da bei uns ist die Wärme.
Wir haben jetzt erst einmal Osten ausgesprochen, oder?
Ja.
Das hat man gedacht, das war zuerst, hat mehr nördlich gelebt.
Ja, das ist auch ein sehr spezielles Gebiet, also dort namentlich das Jordantal. Aber das will ich jetzt nicht anfangen, weil das ist wieder ein Riesenthema. Aber zum Beispiel nur als Anhaltspunkt, nicht zufällig schildert der Dante in seiner göttlichen Komödie, da gibt es auch diesen Höllentrichter, der hinuntergeht. Und der Mittelpunkt dieses Höllentrichters, also der ist ja riesig weit, aber der Mittelpunkt liegt genau in Jerusalem. Das ist ganz interessant.
Ja, du hast gesagt, okay, Elektrizität, Denken. Sagst du noch was dazu über Magnetismus?
Naja, wenn man es mit den Seelenkräften zusammenbringen will, könnte man sagen, also es geht Denken, Fühlen, Wollen.
Also da fühle ich von manchen Dingen fühle ich mich magnetisch angezogen.
Ja.
Aber was ist jetzt zu überwinden? Oder zu verstehen, was man
Naja, da ist der Einfluss aufs Denken sehr stark, aufs Fühlen ist hier der Einfluss, das fällt uns schon viel schwieriger damit umzugehen, wenn wir das einfach nicht so bewusst in der Hand haben, heutzutage überhaupt, weil was wirkliches Fühlen ist halt den meisten Menschen unbekannt. Sie haben Emotionen in Wald und das ist lange nicht dasselbe. Das heißt, sie haben was, was sie beherrscht, aber nicht etwas, was sie beherrschen. Weil Emotion ist was, was eigentlich mit mir durchgeht und Gefühl ist etwas, was nicht mit mir durchgeht. Sondern wo ich es im Erleben dort sehr stark erlebe, aber trotzdem das Ich Herr darüber ist. Das ist ganz was anderes. Ein Gefühl der Trauer zu haben, ist was anderes als emotionalen Trauer zu verfallen. Wenn ich emotionalen Trauer verfalle, bin ich hier zumindest eine Zeit lang hilflos ausgeliefert. Wenn ich es als Trauer fühle, dann bin ich Herr über das Gefühl so sehr, dass ich sage, ich muss das jetzt erleben, ich muss da durch, ich kann aber auch da durch, aber das spült mir nicht weg, sondern ich spüre, wie ich dadurch Schritt für Schritt stärker werde, dass das eben ein notwendiger Prozess ist, da durchzugehen. Aber da ist kein Moment drinnen, wo es mich wegreißt. Weil in den wirklichen Seelenkräften denken, fühlen, wollen, von denen kann man nur sprechen, wenn das Ich wirklich drinnen wirkt. Wenn es etwas ist, was mich beherrscht, dann ist eben nicht das Ich drinnen. Dann ist das Ego drinnen und im Ego wirken die Widersacher oder Sonstiges. Aber das ist der große Unterschied. In der Emotion, in der Triebhaftigkeit beherrscht es mich, aber nicht ich es. Das ist der große Unterschied. Ja, da ist der Doppelgänger, der mag dann, ja, genau.
Genau. Du musst den jetzt erst erwähnen, ich darf jetzt nur dran.
Ja, genau, weil der hängt mit den Kräften da, also mit den beiden sehr stark zusammen. Und Gefühl heißt, dass ich auch wirklich ganz bewusst mich einlasse darauf und trotzdem nicht weggespült werde davon, sondern diese Höhen und Tiefen des Gefühls denen standhalte. Und sagt, das gehört zu meiner ganzen menschlichen Dimension dazu. Weil das letztlich, ich meine, was ist das? Das Denken, was ich im Fühlen erlebe. Im Fühlen erlebe ich im Bilde, im Grunde das, was in der großen Seelenwelt passiert. Und da gibt es die verschiedensten Bereiche. Und ich muss eigentlich alle kennenlernen. Wenn ich also wissen will, was die Seelenwelt ist, dann muss ich die schönen Bereiche kennen, aber auch die dunklen Bereiche kennen, alle Bereiche. Und dann muss ich es wenigstens schaffen, in meiner kleinen Seelenwelt alle diese Bereiche auszuloten. Das heißt, eigentlich muss ich das durch diese gesamte Gefühlsvielfalt, die eher das Bild ist, das ist nicht einmal nur die Realität davon, sondern es ist nur ein Bild davon. So wie unser Alltagsdenken erst Bild ist von dem, was dahinter steckt. Also es ist eh schon gemildert. Es ist sozusagen nur Fotografie oder ein Reisebericht. Aber dann muss ich da durchgehen, zumindest durch das und mir das anschauen können. Weil wie will ich dann die große Seelenwelt erforschen, wenn ich nicht einmal durch die Kleine durchgehe und zu der Kerne die Facetten wie Trauer, Schmerz und dergleichen auch. Und das heißt, denen muss ich mich aussetzen und zwar in voller Dimension. Während die Emotion kommt heraus, beherrscht mich und durch die ganze Reaktion, wie es ist, versuche ich es aber eigentlich in Wahrheit so schnell wie möglich loszuwerden. Wenn ich jetzt vor Zorn und jetzt schreie ich mich aus und haue das ganze Geschirr zusammen, so, dann ist die Emotion weg. Gefühl heißt, ich spüre, wie das alles kommt und ich beherrsche es, aber nach außen merkt man vielleicht überhaupt nichts. Und in mir erlebe ich aber den ganzen Feuersturm, der da drinnen ist. Und nach außen bin ich ganz ruhig und lächle vielleicht. Aber im seelischen Erleben habe ich es dann 10-mal so stark. Weil bei der Emotion bin ich im Grunde so überrascht, dass ich es gar nicht mitkriege, die Hälfte. Weil ich gar nicht wach genug dabei bin. Also im Gefühl heißt Aufwachen in dem drinnen. Es beherrschen und aufwachen. Und das heißt nicht, dass ich nicht dann einmal auf den Tisch schauen kann, aber dann haue ich auf den Tisch nicht, weil die Emotion mit mir zugeht, sondern weil ich einfach merke, jetzt in der Situation wird es aber angebracht. Anders wird es nicht wirken. Weil es ist manchmal auch selbst
mit Schülern, mit Kollegen in der Arbeit oder sonst wo, auch wenn man noch so friedlich sein möchte, manchmal ist es ganz gut, dass man am Tisch hat. Wenn man es nicht jeden Tag macht, dann verliert sich die Wirkung, dann kann das Wunder wirken. Wenn man das einmal im Jahr einmal macht und die Leute richtig herbeitelt, dass dann halb acht stehen und geschockt sein, dann ist das manchmal heilsam. Manchmal braucht man das. Oder brauchen sie das. Aber dann sollte es nie eben aus der Emotion geschehen, sondern aus dem gefühlsmäßigen Empfinden, jetzt ist es angebracht. Dann spüre ich das nämlich auch, weil dann spüre ich auch die ganze Atmosphäre und spüre, jetzt kehrt einmal ein Donnerwetter in die ganze Gesellschaft ein. Das ist ja nichts Schlechtes, so wie da aus der Donnerwetter nichts Schlechtes ist. Aber es ist dann nicht mit Hass beladen, nicht mit wirklicher Wut beladen, sondern es ist eigentlich Energie, die was bewirken will. Das ist ein großer Unterschied. Und das heißt, Zeitalter der Bewusstseinsseele, solche Dinge, diese feinen Unterschiede bewusst zu erleben.
Das Gefühl der Freude?
Ja, genauso, absolut, absolut. Absolut. Und das ist in Wahrheit ja viel reicher, als wenn man plötzlich jubelt kurz oder was. Das ist eine wirkliche Freude. Im Gefühl erlebt ist viel, viel größer in Wahrheit. Viel, viel größer, viel, viel stärker. Und viel nachhaltiger in einer gewissen Weise.
Kein Strohfeuer.
Ist kein Strohfeuer, sonst ist es so... Flusch, das ist ein schönes Feuerwehrpaar, toll, und dann sind die Knaller weg. Ah, jetzt ist Silvester vorbei. Und das ist der Rest des Jahres ist nichts mehr. Und wenn ich das im Gefühl habe, kann ich das im Prinzip immer wieder erleben. Auch an Kleinigkeiten. Da braucht es nicht irgendein großes Ereignis als Anstoß, dass es ausgelöst wird. Sondern ich kann es an Kleinigkeiten, ich kann mich vielleicht an einer Blume so freuen, dass man es eigentlich niemand beschreiben kann. Ich meine, Dichter oder so haben das sicher erlebt. Und dann versucht in ihren Gedichten festzuhalten. Und da braucht es gar nichts Spektakuläres von außen. Weil das was ist, was von innen, wirklich aus der Seelenwelt, aus der eigenen Seelenwelt kommt, in der das Ich drinnen lebt und die vom Ich gestaltet ist. Und nicht in der, wo uns da der Vulkan vom Herrn Luzifer der Ahriman reinspuckt. Das ist der Unterschied. Das ist unsere ganz besondere Aufgabe heute, also im Gefühlsleben fertig zu werden, weil das fehlt. Wir haben halt abstraktes, also wenn ich es jetzt sehr schematisch sage, oben abstraktes, geistloses Denken, die Mitte ist weg und von unten kommt die Emotion. Das heißt, die Emotion, die was Triebhaftes zugleich immer hat. Sie treibt mich eben zu irgendwas, zu einem Wutausbruch oder zu sonst was. Und die Mitte, das wirkliche feine Gefühl in allen Differenzierungen fehlt.
Da fällt mir jetzt Charlie Chaplin ein. Wir denken zu viel und fühlen zu wenig.
Ja, Tun wir halt eh. Und das ist eben oft kommt dann nicht der Ausgleich, wenn wir zu lange im abstrakten Verstand feststecken, dann sehnen wir uns nach Emotion, nach irgendwas, was uns herausreißt. Also bitte zünden Sie jetzt wieder so Silvesterraketen an. Puff. Und nur es ist schal, am nächsten Tag ist schon wieder vorbei und es ist nicht mehr die Asche da und wieder nichts. Es ist verpufft, es ist eigentlich in dem Moment, was passiert, in dem erschöpft sich's. Es hat keine Nachhaltigkeit.
Mr. Jenner, fragst du da?
Ja,
genau. Ich hätte eine Frage.
Ja.
Da nach oben Richtung Osten, hast du
ja.
Nach unten Richtung Westen.
Ja.
Mit dieser
Kräfte. Ja.
Ist das so in der Ostkirche, in dieser orthodoxen
Kirche, ja.
Dass es eher so in den oberen Bereichen
ja.
Luziferische?
Ja, geht leichter ins Luziferische hinein, ja.
Und jetzt in der Mitte, wo wir sind, wie ist das da mit dem Kirchen?
Naja, da, wir haben das Glück, wir haben von beiden drin, also wir haben Luzifer und Ahriman, also katholische Kirche ist so das typische, die Mischung Luzifer und Ahriman. Das ist
gemeinsam.
Da, gemeinsam, ja. Es ist der luziferische Prunk drinnen und es ist die die alemannische Theologie, die katholische Theologie ist allein alemannisch im Grunde. Das ist pures Alemannentum. Das ist fast durchgehend. Das ist immer mehr herauskristallisiert worden. Ich meine, das hat einen geistigen Höhepunkt, gab es noch bei Thomas von Aquin. Da war es wirklich ein reines Denken, aber von da geht es eigentlich immer mehr bergab. Und auch wenn Sie heute sagen, also die Kirchenlehre fußt auf der Theologie des Thomas von Aquin, dann fußt sie aber auf dem abgetöteten Thomas von Aquin in Wahrheit. Und das heißt, das geistige Erleben ist ganz draußen, es ist völlig abgetötet, es ist völlig geistlos im Grunde. Ich meine, da kommt es nie zu einem Gotteserlebnis oder irgendwas in Wahrheit. Das ist völlig draußen. Und wenn sowas drin ist, dann ist einer eh schon verdächtig.
Und die arimanische Wirtschaftlichkeit steht ja dahinter. Die kommt ja.
Ja, natürlich.
Im Hintergrund natürlich. Hervor.
Und bitte jetzt bei den Evangelischen ist, dann geht es noch mehr ins Arimanische. Da fällt dann der Luzifer ziemlich weg. Wenn es da geht, berühren nach Amerika, die Puritaner, und das geht, dann ist das ganz weg. Und dann ist rein arimanischer Intellekt im Grunde. Und rein arimanisch-moralische Vorschriften. Wie man zu tun hat, und dieses und jenes, und wer das nicht tut, der wird gleich geprügelt, dann kommt die Strafe Gottes. Aber das ist in Wahrheit Ariman, der dahinter steckt. Und alles letztlich aber so, dass es sehr nützlich ist, den guten wirtschaftlichen Gedeihen. Gerade diese puritanischen Lebensregeln, hängen damit zusammen, dass man gut wirtschaften kann damit dann. Zumindest wenn man es von den anderen fordert.
Gut spenden.
Ja.
Spenden ist auch wichtig.
Also wenn man die Masse jedenfalls damit erzieht, dann kann man mit der Masse gut wirtschaften. Das ist also das Extrembeispiel davon. Wir haben beides, wie gesagt, bei uns da in der Mitte. Ich meine, wir haben es von der einen Seite und dem Westküste Amerikas besonders, die haben es von der anderen Seite auch mit beiden zu tun. Ich meine, natürlich, wie gesagt, jeder Mensch muss sowieso aber seinen individuellen Umgang mit diesen Kräften finden, egal wo er jetzt auf der Erde ist. Ich meine, das Schicksal wird ihn dann schon auf den richtigen Platz hinführen. Ich meine, einer wird vielleicht in Tokio geboren und irgendwann ist er mal eine Zeit in Europa und dann geht er nach Amerika und leistet dort seine Aufgabe. Oder umgekehrt. Also es ist heute so, dass man auch lernen muss, natürlich sich von diesen ethergeografischen Bedingungen zu lösen oder nicht, zumindest nicht fest dran gebunden zu sein, sondern zu sagen, ich suche mir meine Aufgabe da oder dort. Weil aus dem sind ja die ganzen Volkstümer und das zunächst entstanden, das hängt mit dem Einfluss dieser Kräfte sehr stark zusammen. Und von dem müssen wir uns aber langsam lösen, als Individuum. Und dann kann ich durchaus sagen, wir geben ein ganzes Leben das durch irgendwo. Kann durchaus sein, es gibt Menschen, die einmal da leben, einmal dort leben, für die das ganz egal ist. Und in einem späteren Leben vielleicht dann zwar immer an einem und demselben Ort sitzen, aber im Prinzip wäre es wurscht, wenn sie woanders sitzen, wäre es genauso. Weil sie eigentlich schon unabhängig geworden sind. Also das viele Herumreisen ist oft so ein Versuch, und zwar Herumreisen meine ich jetzt nicht die Urlaubsreisen, sondern wirklich im ganzen Leben, wo man sagt, die Arbeit 5 Jahre lang dort und dann 3 Jahre dort und so weiter durch die ganze Welt, also wirklich Leben woanders. Dann ist es mit der Hilfe eben von diesen Kräften aber unabhängig zu werden, die anderen kennenzulernen und letztlich mit allen irgendwo zu können. Weil die Zeit ist vorbei, wo wir als Menschheit eben noch wirklich positiv beeinflusst werden, wenn wir sagen, ich nehme einfach, was da aus der Erde kommt, wo ich gerade hingeboren bin, und das genügt mir. Es reicht heute einfach nicht. Wir sollen das schon nehmen, natürlich, weil es ist kein Zufall, warum wir da geboren sind. Aber ich muss auch offen für das andere sein. Ob ich dazu erreisen muss oder nicht, ist jetzt ein anderes Kapitel, aber wenn ich schon sehr viel innere Freiheit gewonnen habe, dann muss ich ja gar nicht mehr viel verreisen. Dann kann ich das überall finden. Auch das ist möglich. Aber das ist ganz, ganz individuell unterschiedlich. Es gibt keine Norm dafür. Die Kunst ist selber zu finden, wie es für einen passt. Das ist die Schwierigkeit. Und nirgendwo gibt es ein Handbuch, was drinsteht.
Oh ja,
in uns. In uns, ja genau. Aber das muss man lesen lernen. In diesem